Sein Glaubenskampf hier auf Erden ist nun zum Ende gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Dieser Lauf in der Rennbahn war zu Ende gekommen und darum sagt er, ich habe den Lauf vollendet. Aber er sah auch, wie Teile seines Werkes am Zusammenbrechen waren. Wir haben das wiederholt gelesen in Kapitel 2, Vers 1, da sagt er, darf ich bitten, Verse 15 und 16.
Das ist 2, 15?
Kapitel 1, 15 bis 17.
Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich.
Danke. Also er sagt, alle, die in Asia sind, damit ist gemeint die Provinz Asia im Römischen Reich, das war eine Provinz deutlich größer als die Schweiz in der heutigen Westtürkei, mit der Hauptstadt Ephesus. Und da hat Paulus am längsten gewirkt. Wenn man schaut, wo er gewirkt hat, auf den 4 Missionsreisen, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Nirgends hat er so viele Jahre an einem Ort verbracht und da sagt er nun aus der Todeszelle, alle, die in Asia sind, haben sich von mir abgewandt. Er sagt nicht, die haben den Glauben aufgegeben, aber sie haben sich von Paulus und auch seinem besonderen Dienst distanziert. Und das war so eine Enttäuschung. Und jetzt muss man sehen, der 2. Timotheusbrief wurde an Timotheus geschrieben, als er wo war?
Rom.
Also Paulus in der Todeszelle in Rom, aber Timotheus, an den der Brief gerichtet ist, er war in? Er war in Asia. In Ephesus. Ja, und darum hat das natürlich einen ganz besonderen Bezug, wenn er ihm sagt, alle, die in Asia sind, haben sich von mir abgewandt. Und er hat auch Enttäuschung erlebt in Rom. Wir haben nämlich letztes Mal betrachtet in Kapitel 4, da sagt er in Vers 16, im Zusammenhang mit einer Gerichtsverhandlung vor Kaiser Nero, darf ich bitten, Sven?
Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet.
Stellen Sie sich das vor. In Rom, und es gab so viele Gläubige, aber bei der Gerichtsverhandlung, niemand hat ihm da im Gerichtssaal Beistand geleistet. Und das löst unglaubliche Gefühle aus. Man sieht, wie Gläubige sich abwendet. Gläubige, denen gegenüber man auch viel gewirkt hat. Ich habe gesagt, in Asia hat er so viel gewirkt wie nirgends. Und in Apostelgeschichte 19, wo sein Werk dort beschrieben wird, heißt es, dass er jeden Tag in der Schule des Tyrannus Bibelunterricht gegeben hat. Und dass er so motivierend war, dass in dieser Zeit alle Menschen, Juden und Nichtjuden in Asia, das Wort des Herrn gehört haben. Also da war Bibelstudium und auch ein Outreach, ein Hinausgehen, um das Evangelium zu verbreiten, ganz grandios. Und jetzt, alle haben sich abgewandt. Natürlich, es gab Ausnahmen. Und die kommen jetzt in diesen Grüßen vor. Das ist das Thema von heute. Grüße Priska und Aquila. Und das Haus des Onesiphorus, in Vers 19. Und es geht dann weiter. Das sind so einzelne Treue. Ich war Onesiphorus, hatte er schon erwähnt, in Kapitel 2, Vers 15. Da sagt er ja, du weißt dies, dass alle, die in Asia sind, sich von mir abgewandt haben. Unter welchen ist Phygelus und Hermogenes. Das waren zwei Herausstechende, die sich von Paulus weggewendet haben. Aber dann, Vers 16, der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit. Denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. Also dieser Onesiphorus war auch einer aus Asia, nicht wahr? Darum wird er hier gegrüßt. Kapitel 4, Vers 19 grüßet Priska und Aquila und das Haus, grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Der kam also aus der heutigen Türkei nach Italien und hatte Paulus in dieser schweren Zeit der Gefangenschaft in einer besonderen Weise ermutigt. Und das wird hier speziell vermerkt. Und solche Leute werden einem natürlich noch viel wertvoller und kostbarer. In einer Zeit, wo man so viel Frustration und Enttäuschung erlebt, solche, die zu einem halten. Die echte Freundschaft ausleben. Wir haben das auch letztes Mal gelesen, aber ich möchte das nochmals in diesem Zusammenhang, jetzt mit diesen Personen, die nun erwähnt werden, tun. Sprüche 17. Dort zeigt sich, was echte Freundschaft ist und was sie leistet. Kapitel 17, Vers 17, bitte.
Der Freund lebt zu aller Zeit und als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren.
Ja, also ein Freund ist nicht jemand, der sich nur in guten Zeiten zu einem stellt, sondern zu aller Zeit, eben auch wenn es schwierig ist. Und hier wird sogar gemacht, wird sogar deutlich gemacht, er ist geboren, also vom Herrn schon so geformt worden in seiner ganzen Entwicklungszeit, Kindheitszeit, um schließlich diesen Dienst als Freund in der Not auszuüben. Das ist eine unglaubliche Aussage, nicht wahr? Als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren. Und das ist oft besser als Verwandtschaft. Wir haben das letztes Mal auch gelesen, aber ich möchte es nochmals wiederholen. Und was man wiederholt, das prägt sich eben besser ein. Sprüche 18, Vers 24, bitte.
Ein Mann vieler Freunde wird zugrunde gehen. Doch es gibt einen, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder.
Ja, das ist dieser Mensch, der als Bruder für die Bedrängnis geboren worden ist, nach Kapitel 17, 17. Und der ist eben anhänglicher und hat mehr Liebe als ein wirklicher Verwandter. Und das ist eine traurige Erfahrung. Oft hält er die Verwandtschaft in einer besonderen Weise zusammen. Aber man kann da auch sehr viel Enttäuschung erleben. Und erleben, wie solche, die eben nicht verwandt sind, dass die aber genauso sind wie hier. Einer, der liebt und anhänglicher ist als ein Bruder. Und nun, wir sind dran in 2. Timotheus 4, ab Vers 19. Unter diesem Gesichtspunkt muss man das lesen. Grüße Priska und Aquila. Und das Haus des Onesiphorus. Das sind alles Leute, die zu Paulus gehalten haben. Und auch jetzt noch halten. Aber jetzt Leute in Asia, da wo die Masse der Gläubigen sich von Paulus distanziert hat. Und nachher, in Vers 20, gehen wir weiter. Aber wir wollen zunächst mal ganz besonders dieses Ehepaar, Priska und Aquila, genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe hier eine Folie mit dem Titel Aquila und Priscilla. Ein Ehepaar nach Gottes Gedanken. Das Erstaunliche ist nämlich, wir finden sie nicht nur hier in 2. Timotheus 4, wie gesagt, im Jahr 66, 67, als treue Freunde von Paulus in der Zeit schwerster Not, sondern sie werden insgesamt im Neuen Testament 6-mal erwähnt. Und zwar immer zusammen. Wir finden immer die beiden Namen, Aquila und Priscilla oder Priscilla und Aquila. Und zwar so, im Mehrheitstext, das ist der Text des griechischen Neuen Testaments, der durch die Masse der Handschriften abgestützt ist. Und wir haben ja fast 6000 Handschriften heute. Und die Masse bildet eine unglaubliche Einheit. Und das ist nicht so, wie Stravinsky das behauptet hat bei Vivaldi. Er hat von Vivaldi gesagt, Vivaldi hat nicht 600 Konzerte komponiert, sondern 600 Mal das Gleiche. Er ist sehr böse. Natürlich, wenn man einmal Vivaldi gehört hat, dann kennt man sofort den Stil aller weiteren Vivaldi-Konzerte. Aber jedes ist eben ein Prototyp. Und so ist es auch, jemand hat behauptet, der Mehrheitstext, das sind einfach ein paar tausend Mal Kopien des gleichen Zeugen. Nicht wahr? Man kann ja eine Handschrift nehmen und die 6000 Mal kopieren und dann kann man sagen, hier haben wir 6000 Zeugen von diesem Text. Das funktioniert nicht. Aber man kann wirklich zeigen, dass das eben beim Mehrheitstext nicht so ist. 6000 Mal einfach die gleiche Kopie, sondern jede Handschrift zeigt eben wieder Eigenheiten im Allgemeinen. Und das macht klar, der Mehrheitstext gibt den ursprünglichen Text des Neuen Testaments wieder. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Im Mehrheitstext ist es so, dass dreimal von diesen sechs Stellen wird Aquila zuerst genannt. Und dreimal Priscilla, beziehungsweise Prisca, das ist der gleiche Name. Prisca heißt die Altehrwürdige. Und Priscilla ist einfach Prisca als Verkleinerungsform. Illa ist im Lateinischen eine Verkleinerungsform. Also die liebliche Prisca heißt Priscilla. Also dreimal Aquila, dreimal Priscilla. Und zwar in Apostelgeschichte 18,2 kommen sie zum ersten Mal vor. Dann im gleichen Kapitel, Vers 18, Vers 26. Und weiter im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, im Römerbrief und eben in unserer Stelle 2. Timotheus. Jetzt schauen wir uns das noch genauer an. Es hat nämlich immer einen Grund, warum Aquila zuerst genannt wird und warum Priscilla, sie, zuerst genannt wird. Aber wir schauen uns das so im Einzelnen an. Also viermal Priscilla, die Verkleinerungsform, und zweimal Prisca. Und zwar auffälligerweise nur in diesen Stellen, wo Paulus das Ehepaar direkt grüßt. Da spricht er sie an mit Prisca und nicht mit dem Kosenamen. Er war ein lediger Mann, der mit einem Ehepaar befreundet war. Und wir werden sehen, Prisca hat ihr Leben für Paulus eingesetzt. Aquila auch. Aber sie offensichtlich mit noch mehr Hingabe. Und um zu zeigen, dass er sie aber nicht als seine Frau betrachtet, sondern als die Frau von Aquila, nennt er sie eben bewusst nicht mit dem Kosenamen, sondern nennt sie Prisca. Immer dort, wo er sie direkt grüßt. Wenn er über sie spricht, dann benutzt er den allgemein gebrauchten Kosenamen Priscilla. Also, feine Nuancen, die alle etwas zu bedeuten haben. Aber dazu braucht es den Mehrheitstext. Ja, wenn man Neste Aland nimmt oder sogar Textus Receptus, dann kriegt man an gewissen Stellen ein Durcheinander. Aber so ist es ganz klar. Und nun, wir können jede Stelle charakterisieren. Die erste, wir schlagen auf, Apostelgeschichte 18, Vers 2. Da erfahren wir überhaupt, wer dieses Ehepaar war. Darf ich bitten, Sven, Apostelgeschichte 18, Verse 1 und 2 und 3.
Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher von Beruf.
Danke. Also, hier sind wir, wenn man die Chronologie durcharbeitet durch die Apostelgeschichte, sind wir so ungefähr im Jahr 51 nach Christus. Hier wird erwähnt, dass Aquila und Priscilla, dass sie aus Italien kamen, aus Rom ursprünglich. Und gerade als Paulus auf seiner Missionsreise nach Korinth kam, kamen die von Rom aus Italien auch nach Korinth, nämlich nach Griechenland. Man könnte sagen, menschlich gesprochen, zufällig. Zufällig genau zum richtigen Zeitpunkt kommen die nach Korinth. Und warum? Ja, gezwungenermaßen im gewissen Sinn, denn Kaiser Claudius, der hier erwähnt wird, hatte im Jahr 49, und das ist auch außerbiblisch in der römischen Geschichtsschreibung bezeugt, Kaiser Claudius hat alle Juden aus Rom hinausgetrieben. Er wollte keine Juden mehr in Rom. Rom sollte judenrein sein. Und wir wissen, was der Hintergrund war. Es gab riesige Diskussionen in Rom zur Frage, ist Jesus, Jeschua von Nazareth, der Messias oder nicht? Und es gab eben viele Juden, die kamen zum Glauben an den Messias, Jesus, und andere, die haben sich ganz deutlich dagegen gewehrt. Und das gab einen so lauten Krach in Rom, dass der Kaiser politische Konsequenzen zog und alle mit jüdischer Abstammung aus Rom auswies. Nun, wir lesen hier, Aquila war jüdisch. Und darum musste er weg. Aber wohin? Nun, er hätte ja irgendwo hingehen können im Römischen Reich. Das war groß. Er ging nach Griechenland, nach Korinth. Und genau um die Zeit, als Paulus dorthin kam. Und nun, er hatte eine Firma, kann man sagen, zusammen mit seiner Frau. Nämlich, sie waren Zeltmacher. Und dazu ist auch noch wichtig zu sagen, Zeltmacher ist ein Beruf gewesen, der entstanden ist, gerade in der heutigen Türkei. Und ursprünglich kam ja dieser Aquila aus der Türkei, es wird ja gesagt, Aquila aus Pontus gebürtig. Pontus war eine Provinz, wie Asia, eine weitere Provinz in der heutigen Türkei. Also, ein türkischer Jude, könnte man sagen. Und in dem Gebiet der heutigen Türkei entstand der Beruf des Zeltmachers. Und zwar ganz speziell in der Provinz Zilizien. Unten am Meer, da wo Tarsus liegt. Da wo Paulus übrigens herkam. Er wurde ja in Tarsus geboren. Und ging, wie das so üblich war, anstatt in den Kindergarten, den gab es damals noch nicht, ging er eben in die Lehre zum Vater. Das war das Übliche. Und man lernte das Handwerk des Vaters. Und erst später haben die ehrgeizigen Eltern ihn dann nach Jerusalem geschickt, und zwar nicht zu irgendeinem Rabbi, sondern zu Gamaliel, dem Zweiten. Das ist einer der größten Rabbiner im Talmud, in dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum nach der Bibel. Im Talmud ist Gamaliel der Zweite, einer der ganz Großen. Und dort sollte der kleine Saulus studieren. Aber zuerst hat er mal etwas Richtiges gelernt, ein Handwerk. Und zwar das Handwerk des Zeltmachers. Gerade in der Provinz Zilizien war üblicherweise das Ziegenhaar besonders dick und schwer zu bearbeiten. Und darum hat sich dort eben dieser Berufsstand entwickelt, also nicht nur so als Hobby, so nebenbei, sondern als Beruf, aus Ziegenhaar Decken herstellen. Und das hat Paulus gelernt, aber eben auch dieser Aquila aus Pontus, der hat das auch berufsweise gelernt. Das heißt, das hat er mit seiner Frau zusammen ausgeübt. Wir lesen ja in Vers 3. Und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete. Denn sie waren Zeltmacher von Beruf. Also da konnte er, ich sage es jetzt in meinen Worten, in der Firma A und P mitarbeiten. Teilzeitarbeit und Missionsarbeit in Korinth tun. Und das war so wichtig. Aber das konnte man damals, zur Zeit dieser Verse, gar noch nicht wissen. Es sollten nämlich in Korinth, wie man später sieht, in diesem Kapitel, sehr, sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber unter diesen Neubekehrten gab es auch sehr viele freche Leute. Von diesen Problemen lesen wir dann im 1. und im 2. Korintherbrief, die später geschrieben wurden. Und zwar gab es da viele, die haben Paulus, obwohl er als Evangelist nach Korinth gekommen war, sie durch ihn zum Glauben gekommen waren, haben die sich später gegen Paulus gestellt und haben ihm zum Beispiel vorgeworfen, er macht das irgendwie aus unlauteren Motiven, diese Arbeit. Es geht um Geld. Und Paulus kann dann sehr ironisch schreiben im 2. Korintherbrief, wenn ich ein Unrecht begangen habe und nie von euch Geld genommen habe, ist ihm das quasi nicht so recht, ja? Also er kann ihnen sagen, von euch habe ich nie irgendwelches Geld angenommen. Von anderen Gemeinden schon, aber nicht von den Korinthern. Warum? Ja, weil ihr sich in dieser Zeit selber durchbringen und tragen konnte. Und das war also ganz wichtig. Wir sehen, also ein Zufall nach dem anderen. Ausgerechnet im Jahr 49 weist Kaiser Claudius alle Juden aus. Zufällig kommen eben das Ehepaar Aquila und Priscilla nach Korinth, und zwar genau in der Zeit, als Paulus nach Korinth kam, hatten zufällig das gleiche Handwerk und so konnten sie zusammenarbeiten, Paulus in Teilzeit, und er konnte so völlig unabhängig von den Korinthern seine Missionsarbeit und seine Gemeindeaufbauarbeit tun. Und sehen wir, da wird Aquila zuerst genannt und dann Priscilla. Ja, hier geht es ja darum, dass sie sich entschlossen haben, einen Mann, einen ledigen Mann bei sich zu Hause aufzunehmen, als Ehepaar. Und das war natürlich der Mann, der die Türe geöffnet hat und nicht die Frau. Das sind so kleine Nuancen. Aber wir sehen, da entstand eine Freundschaft zwischen Paulus und diesem Ehepaar. Nächste Stelle, Kapitel 18, Vers 18, liest du, Sven?
Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er in Kenkrea das Haupt geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde.
Vers 19 dazu, bitte.
Sie kamen aber nach Ephesus und er ließ jene dort. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden.
Danke. Also, Paulus macht eine sehr lange Missionsarbeit in Korinth. Ich meine, Vers 11 wird gesagt, er hielt sich aber ein Jahr und 6 Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Das ist ungewöhnlich lang. Denn Paulus hat ja dieses Vorgehen gehabt. Er ging von einem Ballungszentrum im Mittelmeerraum, besonders, zum nächsten und hat das Evangelium verkündigt. Er hat immer zuerst geschaut, gibt es da Juden? Gibt es da eine Synagoge? Denn wenn Juden zum Glauben kamen, dann waren das Leute, die erstens mal moralisch aufgewachsen sind, in einem Haus, wo man wusste den Unterschied zwischen mein und dein, und auch auf moralischem Gebiet. Man wusste auch, was eine Ehe ist und was moralisch nicht geht. Ja, die hatten eine Erziehung, die biblisch war. Und wenn die zum Glauben kamen, waren die natürlich auch viel stabiler. Das ist ja etwas, was oft in der Missionsarbeit ein Problem ist. Man kommt irgendwo hin, Leute bekehren sich, aber bis die wirklich stabil werden im Glauben, das braucht so viel Arbeit. Und bei Juden, die also schon einen biblischen Hintergrund hatten, war das anders. Und die konnten dann sofort all die vielen Nicht-Juden, Paulus war ja der Apostel für die Heidenvölker, die konnten sie unterweisen und konnten ihnen auch Erziehungsratschläge geben, Eheratschläge und so weiter, weil sie das Alte Testament ja schon kannten. Die mussten nicht zuerst einfach alles neu lernen. Und darum konnte Paulus sehr schnell in ein neues Ballungszentrum gehen. Hat er wieder gesucht, gibt es eine Synagoge, dort hat er begonnen. Und dann hat er die Heiden missioniert. So ging das. Aber an gewissen Orten ist er trotzdem besonders lang geblieben, wie gesagt in Korinth und noch länger in Ephesus in Asia. Und dann hat Paulus eben so die Ballungszentren missioniert und die entstandenen Gemeinden waren dann verantwortlich, um auch die Leute zu erreichen auf dem Land. Und darum hat man im Lateinischen oder man muss sagen, nicht darum, sondern im Lateinischen nennt man die Leute auf dem Land, nannte man die Heiden, weil die auf der Heide wohnten. Natürlich, die Römer haben nicht Deutsch gesprochen, die haben nicht gesagt Heiden, sondern die haben Lateinisch gesprochen und das heißt Paganus, die Pagani in der Mehrzahl. Das sind eben die, die auf der Heide wohnen. Das sind die, die erst später etwas vom Evangelium gehört haben. So ist unser Begriff Heide entstanden. Ja, also von dem Ballungszentrum aus, von den großen Städten, danach das Hinterland, aber die Mission ging weiter. So hat Paulus gewirkt. Und jetzt sehen wir, nach einiger Zeit in Korinth wollte er weitergehen, und zwar nach zunächst Ephesus. Und da sehen wir, das Ehepaar beschließt, wir gehen auch. Das war natürlich eine Entscheidung. Die waren ja früher in Italien ansässig. Und es war eine große Entscheidung, wo gehen wir jetzt hin? Sie gingen nach Griechenland. Dort blieben sie 1,5 Jahre und schließlich haben sie gesehen, wir gehen auch weiter, jetzt wo Paulus weitergeht. Und sie gehen in das Gebiet der Türkei, nach Ephesus. Und zwar, haben wir gelesen in Vers 19, sie kamen aber nach Ephesus, und er ließ jene dort. Er selbst aber ging in die Synagoge und unterredete sich mit den Juden. Und nachher geht er weiter, sein Ziel ist, er möchte nach Israel, nach Jerusalem. Und das Ehepaar bleibt in Ephesus. Nun sehen wir Aquila und Priscilla, nehmen Paulus auf, Aquila zuerst genannt. Priscilla und Aquila in Vers 18, da geht es um die Reise nach Ephesus. Offensichtlich war die Frau ein besonderer Motor bei dieser Entscheidung. Gehen wir, lassen wir diese Heimat in Korinth und sind bereit, wieder an einem anderen Ort neu anzufangen. Das sind innere Kämpfe. Und da kann es sein, dass der Mann mehr die Überzeugung hat, es kann sein, die Frau, aber schließlich müssen es beide. Und sie sind beide gegangen. Aber der Geist Gottes nennt zuerst Priscilla in der Entscheidung, wir gehen. Und dann sehen wir etwas Schönes ab Vers 24. Liest uns auch da vor, Sven.
Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist.
Danke. Nun sind sie in der Türkei, also mit der Sprache von heute. Und bekommen eine besondere Aufgabe. Genau um diese Zeit, zufällig, sehen wir die vielen Zufälle. Und dabei sehen wir in allem die Führung des Herrn. Ja? Die Bibel spricht übrigens über Zufall. Das ist ein biblischer Ausdruck, Zufall. Zum Beispiel, ja, ich höre schon, bei Boas, also eigentlich bei Ruth. Ich war im Buch Ruth, heißt es, dass die moabitische Frau Ruth, die vor die Frage gestellt wurde als Witwe, soll sie wieder heiraten. Die sagte sich, nein, mir ist wichtiger, als jetzt einfach die Frage vom Heiraten zu lösen. Ich möchte dem Gott Israels mein Leben hingeben. Und darum ging sie nach Israel auf die Gefahr hin, dass niemand sie dort je heiraten würde. Aber das war ihr nicht so wichtig wie, ich möchte zum Volk Gottes, zum Volk gehen, weg von Moab und dem Götzendienst, zu dem Gott, der der wahre Gott ist. Und dann lesen wir dort, dass sie eben arbeiten wollte. Muss ich sich vorstellen, eine Immigrantin aus Jordanien, Moab, jenseits des Toten Meeres. Die kommt nach Israel und die möchte arbeiten. Und sie überlegt sich, wo könnte ich jetzt gerade bei der Gerstenernte irgendwo arbeiten, indem ich das auf den Feldern, was runterfällt und nach dem Gesetz Mose erlaubt ist, dass man das aufnehmen kann, wo könnte ich das machen? Zufällig, sagt die Bibel im Buch Ruth, kam sie auf das Feld von Boas. Und dieser Mann erkennt das Potenzial von Ruth, fördert sie und erst später wird daraus eine Liebesgeschichte. Und er heiratet sie und aus dieser Linie, Boas und Ruth, sollte später der Messias kommen, der Retter der Welt. Ja, aber es heißt, zufällig kam sie auf das Feld von Boas. Zufällig bedeutet hier subjektiver Zufall, nicht objektiver Zufall. Der Unterschied ist der, wenn ich spazieren gehe und dann sehe ich irgendwo ein Vogelnest. Ja, das ist doch etwas Besonderes. Ich sehe die Vogelmutter da auf den Eiern. Ja, das wird in 5. Mose genau der Fall aufgenommen. Bist du auf dem Weg und du siehst zufällig ein Vogelnest, dann sagt das Gesetz, darfst du die Eier nehmen zum Essen, aber die Vogelmutter, die musst du unbedingt fliegen lassen. Weil die Vogelmutter, die haut ja nicht einfach ab. Die hat einen Trieb, um die Eier, die Nachkommenschaft zu schützen. Und das macht sie gefährdet. Und das darf der Israelit nach dem Gesetz nicht ausnützen. Drum, die Vogelmutter muss er fliegen lassen. Aber die Bibel sagt zufällig, ja, ich gehe spazieren. Es ist ja nicht geplant, dass ich jetzt plötzlich ein Vogelnest antreffe. Das ist subjektiv Zufall. Aber Gott, der die ganze Weltgeschichte in der Hand hat und alle Fäden in seiner Hand hat, der hat auch das geführt, dass ich auf dem Spaziergang ein Vogelnest sehe. Nun, muss ich mich natürlich nicht ständig hinterfragen. Was hat das zu bedeuten? Jetzt habe ich gerade ein Auto gesehen mit der Nummer 666. Ich weiß, es gibt Leute. Und man kennt das in der Medizin als eine krankhafte Erscheinung, wo man alles irgendwie als einen tieferen Sinn mit sich in Beziehung setzen will. Ja? Aber eben, man muss sich da nicht hinterfragen. Nur, es ist so, dass Gott eben die Dinge führt und er hat einen Plan. Und so war das auch für Ruth. Sie hat nicht irgendwie besondere Absichten gehabt, eine Strategie gehabt, sondern sie kommt auf ein Feld und das ist zufällig das von Boas. Aber Gott hat einen großen Plan gehabt. Einmal wird aus dieser Verbindung Ruth und Boas, wird König David geboren werden. Und aus dieser Linie schließlich der Messias, der Retter der Welt. Das ist Gott, der alles in der Hand hat. Aber für uns subjektiv ist es eben Zufall. Und so, auch diese Ereignisse sehen wir, das war alles geführt im Leben von Aquila und Priscilla, im Leben von Paulus. Und sogar, dass Aquila eben in einer Familie aufgewachsen ist, wo er offensichtlich, wie das üblich war, die Gelegenheit hatte, Zeltmacher zu werden. Paulus auch, an einem anderen Ort, zufällig, sein Vater war Zeltmacher und dann zufällig treffen die zusammen, genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ja, jetzt kann man das alles selber sich zu Ende erzählen. Aber es ist alles geführt. Und jetzt eben die Sache, das Ehepaar kommt am richtigen Zeitpunkt nach Ephesus in der Türkei. Und gerade zu dieser Zeit kommt ein gewisser Apollos, ein Jude aus Ägypten, ein ägyptischer Jude aus Alexandria. Gebürtig, haben wir gelesen, Apostelgeschichte 18, Vers 24. Das war ein ganz, gelehrter Mann, der also das Alte Testament durch und durch kannte. Vers 24 sagt, ein Beredter oder Gelehrter, kann man auch übersetzen, Mann, der mächtig war in den Schriften. Und er kommt nach Ephesus und der hat eine gewisse Kenntnis von dem Messias Jesus. Und dem Propheten, der Jesus in Israel als Messias eingeführt hatte, Johannes der Täufer. Der war ja eine Sensation. Man hatte seit Malachi 400 Jahre lang keine Schriftpropheten mehr. Und es war eine Zeit gekennzeichnet durch Fehlen von Prophetie. Und plötzlich tritt Johannes der Täufer auf. Auch außerbiblisch, bei Josephus Flavius ist das beschrieben, wird deutlich, das war eine Sensation. Ganz Israel kam damals in Bewegung durch Johannes den Täufer. Und er hat auf Jesus Christus hingewiesen, das ist der Mann aus Jesaja 53. Johannes 1 sagt er, als er Jesus sieht, dort unten beim Toten Meer, in der Nähe von Jericho, man nennt das heute Kasr al-Yahud, dort war die Taufstelle, nahe von der Mündung des Jordans ins Tote Meer, da sagt er, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das war ein Hinweis auf Jesaja 53. Das ist der Knecht des Herrn, der kommen wird, um unsere Sünden auf sich zu nehmen und stellvertretend zu sterben. Ja, und all diese Dinge kannte Apollos. Er glaubte also an den Messias Jesus, nur er hatte ein Update nötig. Denn wir lesen ja, Vers 25, dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, also mit Inbrunst, nicht so ein kalter Gelehrter, brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Also der hatte noch nicht verstanden, was ist zum Beispiel die Gemeinde. Ja, erst später, nach der Auferstehung des Messias, an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, entstand durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das kannte er alles noch nicht. Und nun waren da unter den Zuhörern in der Synagoge Aquila und Priscilla und die hörten zu. Und die sagen sich, wunderbar, was dieser Mann alles weiß und wie er das so schön und genau mit Präzision vorträgt und innerlich brennt in seinem Herzen. Aber dann gingen die nicht zum Ausgang und sagten, Apollos, du bist noch nicht ganz up to date. Wir können dir eine Nachhilfelektion geben. Du hast nicht alles mitbekommen, was jetzt noch weiter gegangen ist in den weiteren Jahren. Nein, sie haben ihn zu sich nach Hause eingeladen. Und dort lesen wir in Vers 26, als aber Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn dem Weg Gottes genauer aus. Übrigens, im Mehrheitstext ist es eben so, dass hier Aquila zuerst genannt wird und nicht Priscilla. Aquila und Priscilla. Aber zusammen als Mann und Frau bei sich zu Hause haben sie ihm den Weg Gottes genauer erklärt. Die biblische Unterweisung eben ergänzt, die er noch nicht hatte. Ja, André? Also, er war ein wahrer Gläubiger. Und man wurde errettet im Alten Testament mit dem Wissen, was möglich war. Nicht wahr? Wir lesen von Abraham in 1. Mose 15. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das wird im Römerbrief, wo es geht um die Lehre der Rechtfertigung aus Glauben, wird das aufgenommen und wird gezeigt, seht ihr, Abraham hat das grundsätzlich genau gleich erlebt. Er hat Gott geglaubt. Und Gott hat ihn gerecht gesprochen. Aber Abraham hatte nicht den Heiligen Geist, denn er gehört auch nicht zur Gemeinde und er hat Pfingsten nicht erlebt. Und so war das auch mit Gläubigen wie eine Prophetin Hanna in Lukas 2. Die hat ja noch erlebt, dass der Messias auf die Welt kam. Die war 84 damals. Und die hat gewartet auf das Kommen des Messias. Und ihr Glaube war ein rettender Glaube. Das war eine Frau, die wirklich gläubig war und den kommenden Messias erwartete. Also wenn sie gestorben wäre mit, sagen wir, 79, die wäre nicht verloren gegangen. Das war eine echte Gläubige im jüdischen Volk. Aber dann durfte sie sogar den Messias sehen und hat das auch weiter dann anderen Leuten weitergegeben. Und so ist es auch mit Apollos. Er kannte die Taufe von Johannes und die beinhaltete auch die Buße und eben die Erwartung, dass eben Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der Messias ist, der das Problem der Sünde löst. Aber jetzt kam noch mehr dazu. Und wir haben übrigens an Apostelgeschichte 19 ein Beispiel von Johannes Jüngern, die den Heiligen Geist noch nicht hatten. Aber die waren richtig gläubig. Und Paulus führt sie weiter und dann bekommen sie den Heiligen Geist. Also die treten quasi von dem Boden des Alten Testaments, als echte Gläubige des ATs, treten die über auf den Boden des Neuen Testaments. Mit diesem Update. Und hier haben wir das Update. Also diese, ich glaube, das versteht jetzt jeder, diese Ergänzung, die er vorhin noch nicht kannte, die macht eben das alles vollständig, dass er ein Gläubiger der Gemeinde wurde, des Gemeindezeitalters.
Also diesen Zeitpunkt den Heiligen Geist, also gepredigt hat, hat er den Heiligen Geist noch nicht?
Hat er noch nicht den Heiligen Geist damals, sondern erst mit dem, dass er das volle Evangelium, das eben auch den Tod und die Auferstehung mit beinhaltete, alles, was da noch dazu kam, was er vorher noch nicht wusste. Und Epheser 1, Vers 13 sagt, dass man versiegelt wird, nachdem man das Evangelium, auf das ganze Evangelium geglaubt hat.
Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle vom Alten Testament Gläubigen irgendwie eine Begegnung nachher hatten, um nachher den Heiligen Geist zu bekommen, wenn sie zum Beispiel in Pfingsten nicht oder nicht durch die Apostel direkt in Kontakt waren. Also wie zum Beispiel Apostelgeschichte 19, wie Apollos. Weil schlussendlich heißt ja, der Römerbrief, der den Geist nicht hat, ist nicht sein. Und da ist im Neuen Testament in unserem Denken ja verbunden, dass Errettung und Heiliger Geist das Gleiche ist im Sinn.
Ja, genau. Aber man kann nicht jetzt fix behaupten, dass alle Juden, die quasi, sagen wir, gekommen sind bis zu dem Wissen von Johannes dem Täufer, dass die dann später auch das Zusätzliche gehört haben. Das können wir nicht belegen. Aber selbst wenn sie eben dann gestorben sind, waren das echte Gläubige, die gerettet waren. Aber im Prinzip war es die Aufgabe von allen, die eben zur Gemeinde gehörten, wie Aquila und Priscilla, auch solche Gläubige zu erreichen und sie weiterzuführen. Genau. Ja gut, also Römer 8 sagt ja, klar, wer den Geist Gottes hat, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein. Und das bezieht sich eben auf die, die das Wort Gottes gehört haben und es nicht angenommen haben, die sind damit verantwortlich, dass sie eben Menschen sind, die den Geist nicht haben und nicht Christus gehören. Und solche, die sich eben bekehren, die bekommen den Geist und dann gehören sie Christus. Also da ist eigentlich das Upgrade schon drin, vorausgesetzt in Römer 8. Aber in dieser Übergangszeit gab es eben diese Situation. Ja.
Hier steht noch brennend im Geist, Vers 25.
Ja.
Brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus.
Jetzt ist die Frage, brennend im Geist, ob das bedeutet im Heiligen Geist oder was soll es dann sonst bedeuten? Brennen im Geist meint hier, dass der menschliche Geist eben brennt. Und das wird auch in Römer 12, Vers 11 eigentlich allen Gläubigen als Gebot nahegelegt, dass wir eben innerlich brennend sein sollen für die Sache des Herrn. Aber brennend im Geist meint eben in seinem menschlichen Geist. Dass es eben nicht eine kalte intellektuelle Sache war, sondern etwas, was er mit viel Verstand, aber mit einer Herzens- oder eben mit einem brennenden Geist so weitergegeben hat. Ja, und jetzt sehen wir also, die führen ihn als Ehepaar weiter. Aber hier ist klar, Aquila hat hier die Hauptverantwortung, wenn es geht um die Belehrung. Und Priscilla ist hier nicht als Lehrerin aufgetreten, die Autorität hat und ein Mann sagt, so und so ist es. Darum sagt 1. Timotheus 2, Vers 8, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Ja, eine Frau darf nicht lehren? Ja, weil mit lehren ist gemeint, nicht lehren, noch über den Mann zu herrschen. Also die Frau ist nicht die, die in der Gemeinde sagt, so ist es, das sagt die Schrift und anders können wir es nicht akzeptieren. Das ist die Aufgabe von Brüdern. Aber Frauen müssen ganz genau gleich sattelfest sein in der Lehre. Aber eben nicht lehren im Sinn mit Autorität ausüben über Männer. In Sprüche 31 heißt es von der gottgemäßen Frau, heißt es, liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge. Und das Wort liebreich ist ganz entscheidend. Das ist eben nicht ein Auftreten jetzt mit dieser herrschenden Autorität, wie ein Mann das soll. Wenn es Leute gibt, die widersprechen und sagen, nein, alle kommen einmal in den Himmel, es gibt keine ewige Verdammnis, dann müssen Brüder hinstehen und sagen, das geht nicht. Aber mit Autorität sagen, das akzeptieren wir nicht, das ist eine Irrlehre. Oder die Inspiration der Bibel wird in Frage gestellt, man muss ganz klar solchen Leuten entgegentreten, das kommt nicht in die Gemeinde. Das ist nicht die Aufgabe der Schwestern. Aber liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge, das bedeutet eben, das Wort Gottes gab sie da dem Apollos weiter, zusammen mit ihrem Mann und übrigens zu Hause, nicht in der Gemeinde. Denn in 1. Korinther 14, 34, wie gesagt, in der offiziellen Gemeindezusammenkunft, dort sollen die Frauen nicht sprechen, schweigen. Aber im privaten Bereich, da gibt es 100 Möglichkeiten, wo eine Frau eben, wie 1. Korinther 11 das sagt, beten und weissagen kann. Und weissagen wird ja erklärt nach 1. Korinther 14, Vers 3, Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Das hat sie hier gemacht, zusammen mit ihm. Aber eben der Geist Gottes, und das ist wichtig, dass der Mehrheitstext eben der richtige Text ist, erwähnt Aquila hier zuerst. Also, sie unterweisen zusammen Apollos. Und übrigens, dann wollte Apollos aufbrechen. Von Ephesus in der Türkei wollte er nach Achaia reisen. Achaia, das war eine Provinz in heutigen Griechenland, wo Korinth lag. Jetzt kann man wieder herausfinden, wie kam er auf die Idee, nach Korinth zu gehen? Nun, Aquila und Priscilla, die ihn weitergeführt hatten, die konnten ihm natürlich erzählen, wir waren anderthalb Jahre in Korinth. Und weißt du was? Die Leute sind sehr schwierig. 60% der Bevölkerung in Korinth sind Sklaven. Und da sind ganz viele Leute aus der Unterschicht zum Glauben gekommen. Paulus sagt das in 1. Korinther 1. Schaut auf eure Berufung, da sind nicht viele Edle, sondern das, was vor der Welt nichts zählt, das hat Gott auserwählt, um die Großen zunichte zu machen, zu beschämen. Ja, also sie haben gesagt, die Leute dort sind im Allgemeinen sehr ungebildet, kommen aus den unteren Schichten, aber sind schwierige Leute. Weil die sind so auf Philosophie aus. Was sie interessiert, ist die Weisheit der Welt. Griechische Philosophie. Und darum muss ja der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 1 und 2, muss er ja zeigen, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Aber die Weisheit Gottes, das ist es, was wir kennen müssen. Und nun war natürlich Apollos der ideale Mann. Er geht nach Korinth und sagt den Leuten, übrigens, ich habe ziemlich viel studiert, aber ich muss sagen, dort werdet ihr die Wahrheit nicht finden. Er hat ein Anliegen. Und er kommt dahin und wir haben gesehen, er war dann auch eben sehr behilflich bei Diskussionen, öffentlichen Diskussionen mit Juden, die sagten, Jesus sei nicht der Messias. Und er als Jude sagt, er ist der Messias. Und wir haben gelesen, er war durch die Gnade Gottes, Vers 27, den Glaubenden sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Messias ist. Durch die erfüllte Prophetie hat er in öffentlicher Debatte hat er Juden, die den Messias Jesus ablehnten, hat er widerlegt und als Jude bewiesen, natürlich ist er der Messias. Das entspricht genau dem Alten Testament. Aber eben, das hängt damit zusammen, Aquila und Priscilla waren lange in Korinth und konnten Apollos diese Situation schildern und er hat das Anliegen bekommen durch sie, dort ist meine Aufgabe. Und Paulus rühmt Apollos in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, sagt er, ich habe bei euch gepflanzt, als Evangelist, und Apollos, er hat begossen. Er war der Lehrer, der die Pflanzen da in Korinth begossen hat, um sie in gesunder Lehre eben wachsen zu lassen und ihnen klar zu machen, in der griechischen Philosophie, dort findet ihr die Wahrheit nicht. Nur im Wort Gottes. Ja, also wir gehen weiter. 1. Korinther 16. Da sind wir ein paar Jahre später. Oder wenige Jahre später. 1. Korintherbrief wird geschrieben im Jahr 54. Und wir lesen Kapitel 16, Vers 19. Paulus schrieb diesen Brief übrigens aus Ephesus in Asia.
Es grüßen euch die Versammlungen Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Versammlung in ihrem Haus. Es grüßen euch die Brüder alle, grüßt einander mit heiligem Kuss.
Ach so, jetzt erfahren wir noch etwas. Aquila und Priscilla, die sind nach wie vor in der Türkei, in Ephesus. Aber die haben ihr Haus geöffnet. Die Gemeinde kam in ihrem Haus zusammen. Und von ihnen richtet ihr Grüße aus. Ja, und hier wird Aquila zuerst genannt, denn bei der Frage, nehmen wir die Gemeinde in unserem Haus auf, muss eben der Mann das letzte Wort haben und sagen, ja, das machen wir. Aber zusammen natürlich, Aquila und Priscilla. Aber die haben hier ihr Haus geöffnet. Sieht man da, was für Leute das waren? Hingegeben an den Herrn. Die waren bereit, ihre Heimat aufzugeben, weiterzugehen. Und sie waren bereit, an einem neuen Ort ihr Haus zu öffnen, um das Werk des Herrn zu fördern. Ja, und dann gehen wir weiter zum Römerbrief, Kapitel 16. Der Römerbrief ist zwar hier in unserer Bibel vor dem Korintherbrief eingeordnet, aber er wurde geschrieben im Jahr 57, also 3 Jahre später. Und da in Kapitel 16, ich muss erklären, der Römerbrief wurde von Paulus geschrieben aus Korinth. Und da schreibt er Folgendes. 16, Vers 3.
Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Versammlungen der Nationen und die Versammlung in ihrem Haus.
Ja, jetzt im Römerbrief schickt Paulus aus Korinth Grüße an das bekannte Ehepaar. Grüßt Priska und Aquila. Das heißt, wo sind die? Die wohnen in der Zwischenzeit wieder in Rom. Also sind wieder umgezogen aus der Türkei nach Italien. Und was fällt noch auf? Sie werden hier gegrüßt. Und darum sagt eben in diesem direkten Gruß, grüßt Priska, sagt er nicht Priscilla, sondern Priska, habe ich schon erklärt. Aber was noch dazu kommt, es wird hier gesagt, und die Gemeinde und die Versammlung in ihrem Haus. Also, die haben sich aufgemacht aus der Türkei, wo sie die Gemeinde in ihrem Haus hatten, nach Italien. Und jetzt haben sie hier auch die Gemeinde in ihrem Haus. Übrigens, in Römer 16 sieht man, dass die Gemeinde in Rom an verschiedenen Orten zusammenkam. Das war damals eine Millionenstadt. Rom. Das war ein so gewaltiges Ballungszentrum. Und da gab es natürlich an ganz verschiedenen Orten gab es Gemeinden. Zum Beispiel, ich war in Kairo, habe dort gepredigt und zwar in Brüderversammlungen. Es gibt in Ägypten etwa 200 Brüderversammlungen. Aber vielleicht etwa 15, ich weiß nicht die aktuelle Zahl, in Kairo. Eine riesige Stadt, aber gibt es eine ganze Reihe von mehreren Gemeinden. Und so war das eben auch in Rom. Und da sieht man eben in Kapitel 16, da war eine Gemeinde im Haus von Aquila und Priscilla. Aber eine Gemeinde war an einem anderen Ort, in Rom. Nun haben wir also hier wieder diesen Hinweis, unglaublich, dieses Ehepaar. So flexibel. Von da, nach da, nach da. Haus auftun für die Gemeinde, Haus auftun für die Gemeinde. Aber was auch auffällt ist, wir haben nie etwas von Kindern gelesen. Von den, sagen wir, 7 kleinen Kindern. Nichts. Nun, mit dem können wir auch nicht beweisen, die hatten keine Kinder. Aber es fällt auf, in allen Stellen, es geht immer um Aquila und Priscilla oder Priscilla und Aquila. Aber nie werden Kinder erwähnt. Und das lässt die Möglichkeit zu, dass sie keine Kinder hatten. Oder sie waren schon längst aus dem Haus. Auf jeden Fall waren sie flexibel. Und das ist auch eine Ermutigung für Ehepaare, die keine Kinder haben. Ich weiß, das kann sehr schmerzhaft sein. Und es gibt besonders Frauen, die über Jahre hinweg unglaublich leiden. Warum kriegen wir keine Kinder? Und da andere, die haben 3 Jungs und 3 Mädchen und dort, die dürfen 4 Kinder haben und wir haben keine. Aber wir sehen am Beispiel von Aquila und Priscilla ein Ehepaar, das eben keine Verpflichtung hat für Kinder. Ja, weil sie nicht da sind. Nicht, weil sie gesagt haben, wir wollen keine Kinder. Das ist etwas anderes. Das ist übel. Wenn man heiratet mit der Überlegung, wir wollen keine Kinder. Ich meine, der Schöpfungsauftrag sagt ganz klar, wo Gott die Ehe einsetzt zwischen Mann und Frau, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist der ganz natürliche Weg. Aber es ist nicht so, dass Gott das in jedem Fall schenkt. Und da sehen wir, das ist ein Segen. Der fehlende Segen an Kindern, Kinder sind ein Segen, lesen wir in den Stufenliedern, in den Psalmen, aber Gott kann das Fehlen von diesem Segen zu einem Segen machen. Für andere, für das Werk des Herrn. Dieses Ehepaar ist so flexibel. Und sie sind noch flexibler, wie wir gleich sehen werden. Aber noch etwas, in Vers 2 heißt es, in Vers 4 heißt es, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Was? Wir lesen nichts davon in der Apostelgeschichte. Nur an dieser Stelle. Also es gab eine Situation, wo es darum ging, das Ehepaar hat ihr Leben riskiert für Paulus. Die haben sich gesagt, dieser Mann, der hat einen ganz wichtigen Auftrag. Ja, sie auch. Aber wir sind bereit, unser Leben zu riskieren, damit Paulus seinen Dienst weiter tun kann. Unglaublich. Und da wird die Frau zuerst erwähnt. Und das ist ein feiner Hinweis, dass sie eben hier durch den Geist Gottes eine Betonung bekommt. Offensichtlich war diese Hingabe bei ihr noch größer. Unerhört. Man denkt eben, eine Freundschaft zwischen einem Ehepaar und einem ledigen Mann. Und beide geben ihr Leben für diesen Mann. Und Paulus sagt, er dankt ihnen. Und wie? Aber nicht nur er, sondern auch alle Gemeinden der Nationen. alle Gemeinden, für die Paulus eben seinen Dienst tat als Völkerapostel, sind dankbar für dieses Ehepaar. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt, 2. Timotheus 4, Vers 19 sollte das heißen. Das sind treue Freunde bis zum Schluss in Ephesus. Da, wo die Masse sich von Paulus abgewendet hat, haben, und da sagt er, Grüße Priska und Aquila. Das sind nur so wenige Worte. Aber wenn man diesen Hintergrund sieht, sieht man, aber was das bedeutet. Gewaltig. Treue Freunde, die geboren worden sind für die Drangsal. Und hier sind wir jetzt also, sagen wir, 16, 17 Jahre nach der ersten Erwähnung. Das ist eine Freundschaft über Jahre hinweg. Und eben diese Flexibilität dieses Ehepaars, zuerst waren sie in Rom, wurden ausgewiesen, gingen nach Korinth, also von Italien nach Griechenland. Später haben sie es gesehen, wir gehen nach Ephesus. Ja, als Paulus ging, ha, das sind Leute, die einfach einem Mann nachgehen. Nein, die gingen mit ihm bis Ephesus und dann ging Paulus weiter. Die sahen, da ist jetzt unsere Aufgabe. Die waren eigenständig geblieben. Trotz der Freundschaft, ja. Und dann, später gingen die wieder nach Rom zurück. Auch dort hatten sie wieder die Gemeinde im Haus, wie in Ephesus. Und später, 2. Timotheus 4 macht klar, die gingen von Italien wieder in die Türkei. Und arbeiteten dort, wo eben Paulus so viel aufgebaut hatte, aber er war so enttäuscht. So viel ist zusammengebrochen. Er konnte nicht mehr aus dem Gefängnis und etwas reparieren. Aber dieses Ehepaar, Timotheus und noch ein paar weitere Freunde, die konnten noch was auswirken. Also hier sehen wir auf der Karte, welches diese Distanzen waren, die im Leben dieses Ehepaars eine große Rolle gespielt haben. In Rom, hier ein Bild aus Rom, dann in Korinth, in Ephesus, das Theater von Ephesus, aus Apostelgeschichte 19, dann wieder in Rom und wieder in Ephesus. Ja, gehen wir weiter in 2. Timotheus 4. Wir haben gesehen, und das Haus des Onesiphorus soll gegrüßt werden. Das ist eben dieser Onesiphorus, der in Kapitel 1 erwähnt wird, der Paulus schon im Gefängnis in Rom besucht hatte und ihn ermutigt hatte. Dann wird Erastus erwähnt. Er blieb in Korinth. Erastus ist dieser Mann, der Finanzminister war von Korinth. Ja, in Römer 16 wird er erwähnt. Können wir kurz aufschlagen. Und er hat also zeitweise auch den Apostel Paulus begleitet in seiner Missionsarbeit. Und im Römerbrief, ich habe ja gesagt, der wurde geschrieben aus Korinth. Da lesen wir in Versen 16, Vers 22 und 23, liest du.
Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Versammlung Wirt. Es grüßen euch Erastus, der Stadtkämmerer, und der Bruder Quartus.
Danke. Also, hier wird erwähnt, Erastus, der Stadtkämmerer, das war also der Ökonom, der mit den Finanzen der Stadt betraut war. Und jetzt verstehen wir, er war mit Paulus unterwegs und ging mit ihm bis nach Korinth. Das war alles noch vor seiner Haft in Rom, ja, wo er schließlich hinkam. Und da ging er bis nach Korinth, hat Paulus dann aber nicht weiter begleitet bis nach Rom, wo er dann in die Todeszelle kam. Warum? Weil er eben in Korinth eine besondere Aufgabe hatte als Finanzminister. Und dann lesen wir aber weiter, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Ja, das Milet war auch eine Station. Paulus ging also von Ephesus nach Milet und dann von Milet nach Korinth und weiter nach Rom und dort kam er in die Todeszelle. Und wir haben ja letztes Mal gelesen, dass er auch in Troas war, in Kapitel 4, Vers 13. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bring mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Das war also diese letzte Reise. Ephesus und dann eben nicht nur Milet, sondern auch Troas, auch in der heutigen Türkei. Milet ist in der Nähe von Ephesus. Dann kam Troas. Dort hat er den Mantel zurückgelassen und auch die vielen Bücher, die er später wieder wollte. Und dann ging er weiter, er kam eben nach Korinth. Dort blieb Erastus, auch ein treuer Mann, aber er hatte Verpflichtungen, darum konnte er nicht bleiben. Und in Milet, dort hat er einen weiteren treuen Mitarbeiter zurückgelassen. Nicht, weil er mit Paulus nicht gehen wollte, sondern er wurde krank. Und da stellt sich die Frage, für uns alle, aber ich würde sagen, ganz besonders für überzeugte Charismatiker, warum hat Paulus Trophimus nicht geheilt? Ja, unglaublich. Ließ ich krank zurück? Nun, wir müssen uns überlegen. In Philipper 2, da sagt Paulus in der Gefangenschaft in Rom, in der ersten Gefangenschaft im Jahr 62, da hat ihn Epaphroditus besucht und er wurde todkrank. Und Paulus war so traurig. Er hat ihn nicht geheilt. Und er sagt, aber schließlich hat Gott sich über mich erbarmt, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit habe. Und hat ihn wieder gesund gemacht. Aber er war dem Tode nahe, sagt er in Philipper 2. Warum? Sagt Paulus nicht. Kein Problem. Steh auf und bist gesund. Nein. Ja, und wie war das bei ihm selber? Er hatte ein Leiden. 2. Korinther 12 sagt, ich habe dreimal dafür gebetet. Dieser Dorn im Fleisch, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlug, das war also in Schwachheit vollbracht. Warum wird er auch nicht davon, von diesem Leiden geheilt? Er sagt, Gott hat das gegeben, damit ich nicht hochmütig werde, weil ich so viele Offenbarungen bekommen habe. Das war also präventiv. Ja, und jetzt können wir weitergehen. Wo finden wir ab Pfingsten, wo wir sehen, wie die Apostel Zeichen und Wunder getan haben. Und nicht nur die Apostel, sondern gewisse Personen wie Stephanus, Barnabas, Philippus, der Evangelist, werden auch erwähnt. Die haben auch Zeichen und Wunder getan. Übrigens nicht die Masse, sondern die 12 Apostel. Und erwähnt werden außer den Aposteln Stephanus, Barnabas und Philippus. Das heißt natürlich nicht, dass nicht noch mehr die Gabe der Heilung hatten. Aber interessant, nur diese Namen werden erwähnt. Man stellt sich einfach mal vor, man liest das hinein, das waren Tausende, die das gemacht haben. So wird das in der Bibel nicht dargestellt. Aber jetzt noch eine weitere Frage. Und wo haben die Gläubige geheilt? Durch Zeichen und Wunder. Ich sage nicht durch Gebet. Das haben wir bis heute, das Gebet. Wir beten immer, wenn wir krank sind. Und der Herr hört, wenn er will, und er hört nicht, wenn er nicht will. Aber wir finden keinen Fall ab Pfingsten, wo Gläubige, die krank waren, geheilt wurden. Durch Zeichen und Wunder. Und das muss uns zu denken geben. Die Zeichen und Wunder waren gegeben für die Ungläubigen. Als Bestätigung der neuen Lehre der Apostel, weil die verkündigten viele Lehren, Geheimnisse Gottes, die im Neuen Testament offenbart sind, die man im Alten Testament nicht findet. Und darum musste durch Zeichen und Wunder musste bestätigt werden, das sind nicht ihr Lehrer, sondern das sind Apostel Jesu Christi, die bestätigt sind und das, was im Alten Testament ist, durch die neutestamentliche Lehre ergänzen. Und darum ist das sehr wichtig hier. Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. In Apostelgeschichte 9 wird aber eine Gläubige auferweckt aus den Toten. Das war ein Gläubige. Und da müssen wir noch etwas dazu erklären. Ich habe nur gesagt, Kranke. Totenauferweckung finden wir und das müssen immer Gläubige gewesen sein. Weil für den Ungläubigen gilt der Grundsatz in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal, das ist ein Zahlwort, nicht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, sondern es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das heißt, der ungläubige Mensch, der stirbt nur einmal. Es gibt keine Reinkarnation. Aber einmal sterben und dann kommt das Gericht. Aber bei den Gläubigen sehen wir, dass die eben zweimal sterben können. Ein Lazarus, der starb und dann starb er nochmals. Sonst würde er ja heute noch leben. Nicht wahr? Wenn Lazarus nicht wieder gestorben wäre, dann würde er heute noch leben. Aber es ist nicht so. Und der Jüngling zu Nein und so weiter. Also, oder eben auch die gläubige Frau in Apostelgeschichte 9. Das waren Gläubige als besonderes Zeichen und Wunder. Aber bei Krankheit ist es so, wir haben kein Beispiel Zeichen und Wunder bei Gläubigen. Und darum krank im Milet. Und dann sagt er, befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Wir haben das letztes Mal betrachtet, Paulus sah den Winter kommen und er musste unbedingt diesen Mantel haben von Capus, um gewappnet zu sein für die kalte Zeit in Rom. Kann man sich heute nicht vorstellen, ja? Italien glüht in der Hitze, aber es wird im Winter auch in Italien kalt. Und darum brauchte er den Mantel. Und dann sagt er, es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. Jetzt könnten wir weiterfahren, aber wir haben nicht mehr die Zeit und könnten die Namensbedeutung anschauen von Eubulus, Pudens, Linus, Claudius. Und die Namen in der Bibel haben eine wichtige Bedeutung. Ich empfehle hier ein Buch, Abraham Meister, Namen der Bibel. Es ist vergriffen, aber man kann es im Internet als PDF gratis downloaden. Und das hilft so beim Bibellesen, weil alle Namen haben eine Bedeutung. Und der Heilige Geist hat diese Namen nicht einfach so gegeben in der Bibel. Und da tut sich eine Welt auf, ein geistlicher Reichtum, ganz gewaltig. Nur so beispielhaft, Eubulus heißt guter Rat. Es war ein treuer Freund von Paulus. Aber wenn treue Freunde auch guten Rat geben können, das ist wunderbar. Pudens heißt keusch, sittlich. Ist das nicht wunderbar? Ich habe das Zeugnis von einer jungen Frau, die noch nicht sehr lange zum Glauben kam, und die hat danach gesagt, nachdem ich mich bekehrt hatte, da war mir sofort klar, welche Kleider nicht mehr gehen und welche gehen. Völlig klar. Das ist ein Beweis der Wiedergeburt. Keuschheit. Dieses Empfinden, was ist sittsam, was ist angemessen und was nicht. Pudenz drückt das in seinen Namen aus. Ja, übrigens als Mann. Ja, es gibt auch unsittliche Hosen für Männer, die eindeutig zu eng sind zum Beispiel. Also wenn ich sage, es gibt auch, legt das nahe, dass viele Männer merken das gar nicht. Aber gut, wenn man einen Pudenz hat, der etwas darüber erzählen kann. Und dann Claudia heißt die Schwache. Ja, ist nicht gerade ein schöner Name. Die Schwache. Aber wenn man daran denkt, was der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, der Jesus hat nach dreimal Beten gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Dann kann man als Claudia daran denken, ja, in mir habe ich keine Kraft. Und das gilt auch für alle anderen Gläubigen, auch die, die nicht Claudio oder Claudia heißen. Aber der Herr ist meine Kraft. Ja, und dann, nebst diesen ausgewählten Namen, sagt er, und die Brüder alle. Also noch weitere Brüder in Rom. Und dann wünscht er Timotheus, dass der Jesus Christus mit seinem Geist sei. Warum sagt er nicht mit dir, mit deinem Geist? Ja, da haben wir jetzt eben wieder dieser Geist des Menschen. Das ist die Fähigkeit des höheren Denkens. In Psalm 77 heißt es, Ich dachte nach über die Tage von früher, von Alters, und mein Geist forschte. Dieses Höherdenken, dass man über die Heilsgeschichte, über Gottes Handeln in der Vergangenheit nachdenken kann, das können wir, weil wir einen Geist haben. Und Jesaja 30 sagt, die Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Pferde sind schon intelligent, aber die haben keinen Geist. Die können nicht über Gott nachdenken und auch nicht über die Heilsgeschichte. Und hier sagt er, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Ganz viele Dinge in unserem Leben als Christen passieren in unserem Denken. Und ich stelle auch fest, dass Krankheiten, auch seelische Krankheiten, sehr stark zusammenhängen damit, wie wir denken. Und darum brauchen wir das Wort Gottes, das uns hilft, richtig zu denken. Richtig zu denken über Gott, über uns selber, wie Gott ist, wie wir sind. Und das hilft uns, dass wir uns in Gedanken nicht verfangen und eben in eine Sackgasse bringen lassen. Und darum brauchen wir diese Unterstützung. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. In Philipper 4 wird auch davon gesprochen, wie eben unsere Gedanken in Christus Jesus bewahrt werden. Diesen Schutz für unser Denken, den müssen wir immer wieder neu erbitten. Und Philipper 4, ab Vers 6 sagt, wir sollen alle unsere Anliegen vor Gott kund werden und dann werden wir erleben, wie er unsere Gedanken schützen kann. Und schließlich, die Gnade sei mit euch. Er denkt nicht nur an Timotheus, sondern all diesen treuen Geschwistern, mit denen er dann auch über den Timotheusbrief sprechen sollte. Und der Mehrheitstext hat dann Amen. So sei es. Wird alles bestätigt, was in diesem Brief so reichhaltig vor uns war. Dann wollen wir hier schließen und ich entschuldige mich für diese Überzeit, aber das war, damit wir nicht noch einmal eine Serie machten. Ich hatte versprochen, das ist das letzte Mal.